Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung in der Folge der philosophischen Brocken. Vor 14 Tagen hatten wir hier, präsentiert von Ulrike Kadi und Herbert Rachowetz, die Drosendorfer Gespräche zur Demokratietheorie von Claude Lefort. In zwei Wochen hören Sie ein Gespräch von Elisabeth Nemeth mit Günter Häfler über die Arbeit des Philosophen, Soziologen und auch politisch wichtigen Menschen Pierre Bourdieu. Heute spreche ich, mein Name ist Richard Heinrich, mit Enzo de Pellegrin über seine Dissertation. Das ist eine Arbeit, die vor ungefähr einem Dreivierteljahr fertig geworden ist. Es ist eine Arbeit zur Philosophie von Ludwig Wittgenstein. Und ich möchte gleich vorher noch ein oder zwei Dinge dazu sagen. Ich habe diese Arbeit als erster Betreuer auch begutachtet. Der zweite Betreuer war Herr Professor Jaco Hintika von der Boston University, einer der wirklich bedeutendsten Philosophen in der analytischen Tradition in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das wird doch auch ein Punkt dann irgendwann später in unserem Gespräch sein, was es für einen Sinn hat. Und das hat, glaube ich, eine große Bedeutung, wenn Studierende unserer Universität, unseres Instituts eben schon in ihrem Studium solche internationale Kontakte oder richtiggehende Zusammenarbeit realisieren können. Ich sage jetzt noch mal ein paar Worte einleitend zu dem Thema dieser Arbeit, die auf Englisch geschrieben ist, aber wir werden uns auf Deutsch unterhalten. Also die Dissertation heißt Vision-Oriented Machine and Mechanism Analogies in Wittgensteins Nachlass. Also es geht um Maschinen- und Mechanismusanalogien, um die Verwendung von Maschinen- und Mechanismusanalogien und Metaphern im Werk Wittgensteins, und zwar mit einer besonderen Betonung auf das visuell orientierte oder orientierende in dieser Metaphorik. Jetzt, wenn man mit diesem Titel allein konfrontiert ist, gibt es eine Sache, die den meisten Leuten, die Wittgenstein ein bisschen kennen, gleich einfallen wird. Und das ist ein Zusammenhang, der in seiner Spätphilosophie besteht. Dort gibt es dieses prominente und vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten sehr, sehr viel bearbeitete Thema des Regelfolgens. Wittgenstein hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, inwiefern die Beherrschung und der Gebrauch einer Sprache gedeutet werden kann als eine Art von Handlung oder eine Aktivität, die mit dem Befolgen von Regeln verglichen werden kann. Und Handlung auf der Grundlage einer Regel, die man sich vorstellt oder die man vor Augen hat, hat er seinerseits wieder verglichen mit dem Funktionieren einer Maschine, also mit dem Arbeiten einer Maschine und wie sich dieses tatsächliche Arbeiten der Maschine zu der Konstruktion oder zu dem Aufbauplan, dem Bewegungsplan der Maschine verhält. Ist das richtig so dargestellt? Ist das der Punkt, der dich interessiert oder stimuliert hat am Anfang in deiner Arbeit?
Nun, eigentlich hat mich dieser Punkt nicht stimuliert am Anfang meiner Arbeit. Im Grunde bin ich von einer anderen Fragestellung ausgegangen, die sich ja doch dann im Nachhinein als eine Fragestellung erwiesen hat, die in engem Zusammenhang mit der Regelfolgeproblematik in den philosophischen Untersuchungen steht. Ich habe mit einer ganz spezifischen Frage angefangen und diese Frage hat gelautet, welche Rolle spielt Wittgensteins Maschinenmetapher oder welche Rolle spielen seine Maschinenmetaphern in der Entwicklung seines Denkens, in der Entwicklung seiner philosophischen Theorien. Und zwei Metaphern sind in Wittgensteins Werk ganz besonders bekannt, nämlich eine aus seinem Frühwerk, den Tractatus Logico-Philosophicus, der 1921 zum ersten Mal in deutscher Sprache und 1922 zum ersten Mal in englischer Sprache erschienen ist, nämlich die Analogie zwischen dem Satz und dem Bild. Wittgenstein hat gemeint, ein Satz funktioniert wie ein Bild. Und in seinem späteren Werk hat er eine zweite Metapher eingeführt, die an die Stelle dieser ersten Metapher getreten ist. Er hat gemeint, die Sprache funktioniert wie ein Spiel. Die Rolle der Maschinenmetapher scheint in der Sekundärliteratur meistens nicht auf, und darum habe ich versucht, dieses fehlende Interesse ein bisschen zu ersetzen durch eine Behandlung dieser Thematik, die sowohl die frühesten Maschinenmetaphern als auch die späteren philosophischen Untersuchungen, die in einem sehr starken Zusammenhang mit der Regelfolgeproblematik steht, näher zu beleuchten.
Also eine Sache, die ich vorher eben schon angesprochen habe, natürlich bietet ja, wenn man sagt, man vergleicht die Sprache mit einem Spiel, bietet sich dann der Begriff der Regel als einer an, den man quasi aus der Vorstellung des Spiels herübernehmen kann und dann sagen kann, wenn wir sprachlich miteinander uns unterhalten oder kommunizieren oder so, dann kann man das, was wir tun, vergleichen mit Spielzügen, die in irgendwelchen Spielen getan werden, denen es auch Regeln gibt. Aber ich glaube, eine der interessanten Sachen, die du da ausgebracht hast, ist ja, dass eben der Begriff der Regel auf der anderen Seite auch noch
nicht von dieser Metapher allein abhängt, sondern eben schon sehr, sehr viel früher aufgetreten ist. In Wittgensteins frühesten Werken und seinen frühesten Dokumenten finden wir bereits Regelfolgediskussionen, die unabhängig von der Spielmetapher arbeiten. Und zu dieser Zeit, also bereits die Dokumentation seines Denkens hat angefangen, vielleicht 1913 finden wir die erste kohärente Darstellung seiner Perspektive des Verhältnisses zwischen Wirklichkeit und Sprache, die eine Regelfolgediskussion enthält, allerdings eben ohne diese Spielmetapher, sondern im Zusammenhang mit der Maschinenmetapher. Und hier, Wittgenstein hat versucht, und eine ganz große Konstante in seinem Werk ist, und die wir eben schon sehr früh finden hier, ist seine Auseinandersetzung mit der Frage, was unterscheidet eigentlich Sprache von irgendeinem Hintergrundgeräusch, das die menschlichen Aktivitäten begleitet. Warum messen wir der Sprache einen besonderen ordnenden oder einen besonderen ontologischen Status bei, wenn wir von menschlicher Aktion sprechen und diese beschreiben? Warum sagen wir nicht einfach, es ist nur eine Begleitmusik zu dem, was wir tun? Und Wittgenstein hat genau diese Frage auch später gestellt. Ich glaube, sie war allerdings auch schon implizit in seinen früheren Werken, und er hat diese Frage zu Anfang beantwortet, indem er gesagt hat, sicherlich Sprache ist ein Fluss von Lauten, allerdings können wir diesen Fluss von Lauten segmentieren, und ein solches Segment ist der Satz, und dieser Satz ist ein Objekt des Verstehens. Das ist eigentlich eine sehr konventionelle Antwort auf diese Frage, was Sprache als Objekt von anderen Objekten in der Wirklichkeit unterscheidet, wenn man sagt, dass diese eigentümliche Eigenschaft jene ist, dass Sprache eben ganz speziell ein Objekt von Verstehen ist und andere Dinge sind kein Objekt von Verstehen, zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Und hier hat Wittgenstein später auch diese Fragestellung beleuchtet und wesentlich komplexer, glaube ich noch, aber zu Anfang hat er gemeint, dass ein Objekt des Verstehens voraussetzt, dass bestimmte Regeln befolgt werden. Und diese Regeln kann man darstellen in einer geeigneten Notation bzw. in einer geeigneten logischen Sprache. Wittgenstein hat angefangen, in der Philosophie zu arbeiten, als er zum ersten Mal mit Russell zusammengetroffen ist, also professionell in der Philosophie zu arbeiten und über Logik mit Russell gemeinsam zu arbeiten begonnen hat. Sie haben sich zum ersten Mal getroffen, also 1911 im Herbstsemester in Cambridge, und haben ihre Zusammenarbeit dann eigentlich fortgesetzt bis 1913/14. Und in dieser Zeit, in diesem Zeitraum hat Wittgenstein die meisten seiner Metaphern entwickelt und eben auch die Maschinenmetapher.
Gibt es da bestimmte Stellen, die man da anführen kann? Ich meine, das sind ja doch Sachen, die nicht eigentlich in den... Es gibt ja nur ganz wenig von Wittgenstein, was zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden ist. Ja. Und es ist auch nach seinem Tod sehr lange keineswegs alles veröffentlicht gewesen, vor allem aus dieser Frühphase. Gibt es da irgendwelche besonders hervorstechende Stellen aus diesen frühen Aufzeichnungen?
Ja, wahrscheinlich gibt es ein Dokument aus dem Jahr 1912, das nicht gefunden worden ist, beziehungsweise vielleicht auch verloren gegangen ist. Und die erste dokumentierte Theorie von Wittgenstein finden wir aus einem Zeitraum im Oktober 1913, als Wittgenstein im Beisein von Stenografen und Typisten mit Russell in Konversation über seine neuen Theorien zur Logik gegangen ist. Und dieses Dokument finden wir in der publizierten Fassung im Anhang zu den sogenannten Notebooks von 1914 bis 1916. Hierbei handelt es sich um Veröffentlichungen von Tagebüchern von Wittgenstein im genannten Zeitraum. Und diese Diktate enthalten die Maschinenmetapher in versteckter Form. Wittgenstein meint, dass eine bestimmte Notation erlaubt, logische Schlussfolgerungen automatisch ablaufen zu lassen. Er meint, dass wir automatisch erkennen können, dass zwei Zeichen, die dasselbe bedeuten, die denselben Wahrheitswert haben, allerdings mit verschiedenen Operationen hergestellt werden, automatisch dasselbe sind. Wir sehen es als dasselbe und müssen nicht zusätzlich mentale Aktivitäten setzen, um diese Äquivalenz zu erkennen. Das war die erste Maschinenmetapher, glaube ich, in Wittgensteins Schriften. Diese spezielle Maschinenmetapher finden wir nicht mehr. Und diejenigen, die wir in den philosophischen Untersuchungen finden, sind bereits Maschinenmetaphern in einer Anwendung als zu einem Zeitpunkt, als Wittgenstein bereits von der Maschinenmetapher Abschied genommen hat und sich der Spielmetapher zugewandt hat.
Also mach mal eine kleine Pause, spiele ein bisschen Musik. Nochmal zurück auf diesen Punkt, von dem du gesagt hast, dass damit alles anfängt. Ja. Also die besondere Bedeutung, die Sprache für uns hat, das, was ausmacht, dass sie eben doch was anderes ist, ja, als ein Geräusch, das unser Leben und auch, könnte man schon natürlich auch unser soziales Leben begleitet. Das sind ja zwei Dinge, die man unterscheiden kann. Mhm. Einerseits, dass die Sprache eben in einer anderen, feineren, präziseren Weise strukturiert ist oder artikuliert ist, ja, als Verdauungsgeräusche. Ja. Das andere, dass eben die Sprache oder das, was wir uns sprachlich mitteilen, etwas ist, was tatsächlich unser Handeln bestimmt. Und Wenn du jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, also es ist an der Sprache dieser Appell an unser Verstehen und nicht nur der Appell an unser Verstehen, sondern auch das Angebot von etwas, was wir verstehen können, dann scheint es doch so zu sein, als müsste man oder als würde Wittgenstein vor allem der Idee nachgegangen sein, dass es dann möglich sein muss, eine Theorie der Sprache zu entwickeln, die zeigt, dass man das, was in der Sprache da ist, was wir als sprachliche Information oder Nachricht rezipieren, eben an sich selbstverständlich sein muss und nicht noch irgendeiner anderen Instanz bedarf, aufgrund derer wir es verstehen.
Ja.
Weil die Sprache eben das ist, was uns etwas verstehen lässt und wo wir was verstehen wollen. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch etwas, was ihn leitet bei diesen Überlegungen, dass die Sprache was ist, was so quasi für sich selbst sprechen muss.
Ja, also ich glaube, dass du hast zwei Argumente genannt, die man nennen kann, um Sprache zu unterscheiden von anderen Tatsachen, nämlich diese feine Strukturierung, sie ist feiner strukturiert als andere Prozesse in der Realität. Und das zweite war, dass sie uns etwas aufzwingt zu tun, beziehungsweise dass sie uns veranlasst, dass wir uns rechtfertigen. Man hat uns gesagt, das und das zu tun, darum haben wir es gemacht, also einen Kausalzusammenhang herzustellen. Ich glaube, dass diese beiden Argumente und die Leistung von Wittgenstein war ein Traktatus, diese beiden Argumente überhaupt nicht einmal anzusprechen, weil die Fragestellung gar nicht auftaucht. Das sind Fragestellungen, die typischerweise von den philosophischen Untersuchungen, von seinem späten Werk informiert sind. Und ich glaube eher, dass dieser letzte Punkt, den du genannt hast, dass die Sprache uns gar nichts anderes übrig lässt, als zu sagen, so sieht die Wirklichkeit aus, dass dieser Punkt im Traktatus prominent ist. Ich glaube, Wittgenstein hat versucht, und der Grund, warum er die Bildanalogie eingeführt hat, war offensichtlich der, und das hat Jaco Hintiger gemeinsam mit Mary Hintiger in seinem Buch Investigating Wittgenstein versucht herauszuarbeiten, dass Wittgenstein eine minimale Epistemologie verfolgt. Ähnlich Russell in seinem frühen oder mittleren Werk. Er hat versucht zu zeigen, dass wir nicht auf psychologische Theorien über Verstehen zurückgreifen müssen, dass man auf diese Theorien, dass man dieser Theorien nicht bedarf, um über das Wesen des Satzes zu sprechen, sondern hat gemeint, schauen Sie auf das Bild, schauen Sie auf die Realität, wenn eine Übereinstimmung besteht, so ist das Bild in dem Sinne, wie ein Satz wahr sein kann, wahr. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das Bild genau in dem Sinne, wie der Satz falsch sein kann, falsch. Und diese Analogie zwischen Satz und Bild, das einfache Hinschauen und das Erkennen der Korrespondenz zwischen Bild oder Porträt und einer Person und Satz und Wirklichkeit, das war das leitende Motiv. Und ich glaube, dass die Maschinenmetapher in diesem, in einem ganz speziellen Sinne, ihm auch schon im Traktatus sehr unterstützt hat. Denn wenn man sich überlegt, dass man Sätze bilden kann auf verschiedene Arten und Weisen, man kann zum Beispiel sagen, ich bin hier und du bist hier, oder ich kann sagen, du bist hier und ich bin hier. Und die Unterscheidung hier ist eine vielleicht strukturelle Unterscheidung, aber es bezieht sich doch auf eine und dieselbe Realität. Und um zu verstehen, dass eine Sprache in einer Notation diese beiden verschiedenen Sätze, natürlich sprachlich verschiedenen Sätze, in einer und derselben Weise darstellt, um diesen Vergleich mit demselben Stück Realität zu ermöglichen, diesen Zwang oder diesen Druck dahinter, der könnte vielleicht erklären, warum Wittgenstein am Anfang seine Maschinenmetaphern verwendet hat, indem er gesagt hat, eine richtige logische Notation macht solche Unterschiede, die in der natürlichen Sprache eine Rolle spielen können, nichtig.
Also die lässt uns sozusagen nur sehen, die eliminiert sozusagen, die lässt nicht nur die Sprache als etwas erscheinen, dass dieses Hintergrundgeräuschartige zwar an sich hat, aber noch mehr,
ja,
sondern die eliminiert sozusagen das Hintergrundgeräuschartige aus der Sprache. Die richtige logische Notation würde die Sprache, würde an der Sprache überhaupt nur das sehen lassen, was eben für das Verstehen dessen, was uns mitgeteilt wird, oder für das Verstehen,
genau.
Was der Fall sein müsste, wenn das wahr ist. Nur das, also was dafür relevant ist, lässt sie über. Ne?
Genau, der Analyseprozess der natürlichen Sprache soll laut Wittgenstein auf einer Ebene basieren, ja, die zu Sätzen kommt, wo eben wirklich diese minimale Epistemologie möglich ist. Was bei der natürlichen Sprache ja offensichtlich nicht der Fall ist.
Ganz interessante Fragen sind dann natürlich das Verhältnis der Sprecherinnen und Sprecher zu ihrer Sprache. Mhm. Weil Sprecherinnen und Sprecher ja offensichtlich Fehler machen können, die die Sprache nicht macht. Und eine andere interessante Frage, also im bloßen Gebrauch jetzt mal zuerst, eine andere interessante Frage, wie lernt man Sprache? Ja. Also wie, man lernt Sprache wie alles andere, indem man dauernd Fehler über Fehler macht. Ne?
Ja, ja.
Wie kann man in einem Prozess, in dem man lauter Fehler macht, sozusagen etwas erlernen, von dem dann klar ist, dass diese Struktur selber eigentlich sozusagen fehlerunanfällig ist? Oder ist es vielleicht gar nicht so, dass die Fehler unanfällig sein muss?
Also ich glaube, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Fragen.
Die erste, aber das sind schon Fragen, die auch ein bisschen jetzt dann gegen seine, entgegen seiner Entwicklungsabsicht, ja, ein bisschen in seine epistemologische oder psychologische Richtung gehen eigentlich. Ne?
Genau, also ich glaube, am Anfang war sein Antipsychologismus, wenn man das so bezeichnen kann, so stark, dass diese Fragestellungen nicht aufgetreten sind. Erst später hat sich das dann entwickelt. Und er hat angefangen auch bei C.S. Myers, das war ein Neurophysiologe, ein Biologe und auch ein Ethnologe, zu arbeiten und hat über dessen Arbeit keine sehr hohe Meinung gehabt und sich auch nicht dafür gescheut, dies auch auszudrücken. Und ich glaube, dass das ein Teil vielleicht dessen ist, worauf Wittgensteins Negierung solcher Fragestellungen zurückzuführen ist. Vielleicht gibt es historisch andere Gründe, sicherlich sogar. Aber
also ab einer gewissen Zeit hat er sich nicht nur aus seinem philosophisch-logischen Gesichtspunkt, sondern tatsächlich auch aus einem psychologischen
für diese Fragestellung entwickelt. Also ich meine, die zweite Fragestellung hat gelautet, wie lernen wir Sprachen? Natürlich ist hier die semantische Verbindung zwischen Wörtern und ihren Referenten also von Belang, und wir lernen sie, indem wir eine Regel lernen, bestimmte Referenten zu erkennen, zum Beispiel. Also wenn man jetzt von einer ganz speziellen Art von Sprache ausgeht. Und Wittgenstein hat im Traktatus solche Regeln als nicht ausdrückbar in der Sprache angegeben. Solche Regeln, die Projektionsmethoden, hat er das damals noch genannt, diese Projektionsmethoden angeben würde oder beschreiben würde, konnten in dieser Sprache nicht ausgedrückt werden. Andere Fälle von Regeln, wie du sie in deiner ersten Frage genannt hast, nämlich die Verhinderung von unsinnigen Sätzen, diese Regeln können ebenfalls in der Sprache nicht so ausgedrückt werden, wie ein Sachverhalt in einer Sprache
aus. Er sagt ja sowas wie, das zeigt sich, ne? Das sieht man ja.
Genau.
Man sieht sowieso den Sinn, den der Satz hat, und wenn er keinen hat, sieht man das auch.
Sieht man das sofort auch. Ja. Und Wittgenstein hat also zwei unterschiedliche Ebenen der Informationsvermittlung hier quasi etabliert in seinem Traktatus. Einerseits die, zu sagen, das sagt der Satz, also du bist hier, ich bin hier, und das zeigt der Satz. Wenn ich zum Beispiel sage, der Satz, du bist hier und ich bin hier und ich bin hier und du bist hier, sind äquivalent, dann ist das keine Regel, die ich in der Sprache so angeben kann, wie in dem Satz, du bist hier. Der Informationsgehalt ist ein anderer. Und diese unterschiedlichen Kanäle hat er dann versucht, auch noch metaphorisch zu umschreiben, indem er gesagt hat, also, dass die eine Information zeigt sich und die andere wird gesagt durch den Satz.
Eine wichtige Sache, die du in deiner Arbeit, ich wechsle jetzt ein kleines bisschen das Thema, oder sagen wir die Perspektive, eine wichtige Sache, die du in deiner Arbeit gemacht hast, ist ein bisschen ein Versuch einer Neubewertung, einer positiveren Bewertung des Verhältnisses von Wittgenstein zu Bertrand Russell überhaupt. Bis jetzt haben wir eigentlich nicht.
Ja, also ich glaube, bevor ich dazu komme, wollte ich noch dazu sagen, was diese Regeln betrifft im Traktat. Also so, das, glaube ich, ist sehr wichtig darzustellen, dass für Wittgenstein die Verbindung, weil das auch später für seine Maschinenmetapher sehr wichtig ist, dass Wittgenstein zu Beginn seiner philosophischen Karriere, seines Denkens, bestimmte Arten von Regeln vollkommen ausgeschlossen hat aus der Behandlung, aus der philosophischen Behandlung. Das sind die Regeln, die in der Projektionsmethode vermittelt werden können. Das heißt, in der Herstellung einer semantischen Beziehung. Diese Regeln wurden vollkommen ausgeklammert, die werden sehr stief natürlich behandelt, während hingegen Regeln, die grammatische Regeln betreffen, solche Regeln werden sehr ausführlich behandelt und auch, als Wittgenstein nach einer längeren Pause wieder dokumentiert philosophisch tätig ist, kommen solche grammatischen Regeln an sehr prominenter Stelle vor.
Die Grammatik konstituiert einen Mechanismus, denn indem sie gewisse Verbindungen erlaubt und andere verbietet, tut sie dasselbe, was die Lager, Führungen und überhaupt alle Teile des Mechanismus tun. Sie lassen gewisse Bewegungen zu und bestimmen so die Bewegung der Teile.